Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Ein frohes neues Jahr wünsche ich auch Ihnen und wir starten ins Filmjahr 2025 und machen direkt da weiter, wo wir letztes Jahr aufgehört haben, mit den spannendsten Neuigkeiten aus der Welt des Kinos in Hollywood. Da beginnt dieses Wochenende die Preissaison, denn die Golden Globes werden Sonntagnacht verliehen. Zwei nominierte Filme kommen dazu passend zu uns in unsere Kinos nächste Woche. Darunter übrigens ein Werk eines Schweizer Regisseurs, der uns mitnimmt in eine tragische Episode der Olympischen Sommerspiele 1972. Im Sommer 1972 war die Welt zu Gast bei Freunden. Die Olympischen Spiele in München sollten das weltoffene, neue und freundliche Image der Bundesrepublik präsentieren. Doch am 5. September erschütterte die Welt eine Geiselnahme, die in der Ermordung israelischer Athleten durch die palästinensische Terrororganisation Schwarzer September endete. Der Film September 5 beleuchtet nun diese Ereignisse von damals aus der Perspektive der amerikanischen Sportjournalisten des Fernsehsenders ABC, die die dramatischen Bilder damals als erste in die Welt sendeten.
Es gibt eine Geiselnahme. In diesem Moment im Olympischen Dorf.
Die Direktion will, dass ABC News übernimmt.
Nicht übel nehmen, Leute, aber ihr seid vom Sport. Das ist zu groß für euch.
Wir sind nur 100 Meter von da, wo es passiert.
Das ist nicht mehr die Olympiade.
Das ist unsere Story und die werden wir behalten.
Ein Ausschnitt aus dem Spielfilm September 5, der ab Donnerstag in unsere Kinos kommt und der sich auch stark mit medienethischen Fragen beschäftigt. Was sollen Medien zeigen? Wo beginnt das Jagen nach Quoten? Wann wird Gewalt reproduziert? Über all das konnte ich vor der Sendung mit dem Regisseur des Films, Tim Fehlbaum, sprechen. Über sein englischsprachiges Debüt, über das Arbeiten an Thema und ich wollte von ihm zunächst aber wissen, welches Verhältnis er denn zu den Ereignissen von München hat, er, der erst 10 Jahre nach dem Terroranschlag geboren wurde.
Also eben, ich bin danach geboren, habe keine direkten Erinnerungen daran. Ich bin zum ersten Mal in Berührung damit gekommen, als ich noch als Teenager einen Dokumentarfilm gesehen habe im Kino. Der heißt One Day in September von Kevin MacDonald. Sie nicken mit dem Kopf, sie kennen ihn. Und genau, jeder, der ihn kennt, das ist ein unglaublich interessanter Dokumentarfilm und der hat mich nachhaltig beeindruckt und beschäftigt. Und zudem habe ich in München studiert an der Filmschule. Da ist das Ganze auch nochmal sehr viel präsenter.
Jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten von diesem Event, von diesem Ereignis zu erzählen. Sie haben sich jetzt entschieden, die Perspektive des ABC Newsrooms zu wählen. Anstatt jetzt vielleicht naheliegender die Perspektive der Berichterstattung des Bayerischen Rundfunks zu wählen. Warum die Kollegen aus Amerika?
Na gut, man kann sich natürlich zuerst nochmal fragen, warum überhaupt die Medienperspektive? Ne? Das ist vielleicht auch eine wichtige Frage. Es gibt da auch bereits einige filmische Aufarbeitungen zu dem Thema. Aber was uns im Zuge der Recherche erst bewusst wurde, ist, was für ein entscheidender Wendepunkt in der Mediengeschichte dieser Tag war. Und ja, wie Sie zu Recht sagen, es gab natürlich mehrere Medienvertreter, also Fernsehsender vor Ort, die zur Olympiade dann nach München gekommen sind. Es gibt einen entscheidenden Grund, warum wir die Perspektive von ABC Sports, von einem amerikanischen Sportsender gewählt haben, und zwar, weil es die einzigen waren, die an diesem Tag eine Live-Kamera auf das Geschehen hatten. Und der ganze Live-Charakter, das ist ja eben mit das, was bei uns so eine wichtige Rolle spielt, dass eben zum ersten Mal ein Ereignis dieser Art im Live-Fernsehen übertragen wurde. Das ist natürlich essentiell für den Film. Und zwar war es einfach so, dass am Morgen, als das passiert ist, Jeffrey Mason, die Figur in unserem Film gespielt von Tom Margaro, die Idee hatte, warum rollen wir nicht eine, da sie hatten immer zwei Studiokameras, warum machen wir die Übertragung im Studio nicht nur mit einer Kamera und rollen die andere Kamera raus auf den Hügel, von wo aus sie uns einen direkten Blick auf das Apartment gibt, wo die schlimmen Ereignisse passiert sind.
Stichwort Recherche, das muss ja enorm intensiv gewesen sein. Der Film ist ja zwar nicht in Echtzeit, aber er erzählt die Ereignisse sehr verdichtet. Die Abläufe sind aber sehr präzise nacherzählt. Wie sah die Recherche aus?
Ja, sehr. Also ich habe vorher zwei Filme gemacht, die in eine ganz andere Richtung gehen. Und mir war klar, wenn man sich einem Stoff widmet, der von so historischer Relevanz ist, dass wir absolut tief in die Recherche gehen müssen. Und vor allem haben wir dann ja auch diese Fokussierung auf diesen Blickwinkel gehabt, was uns nochmal eine vertieftere Recherche in den Ablauf der also in die Fernsehwelt von damals und wie damals Fernsehen gemacht wurde, ermöglicht. Und uns war das super wichtig, dass das alles möglichst akkurat porträtiert wird. Dabei ist auch ein Film auf eine Art ist über, wie die Technologie, die Änderungen in der Technologie auch eine Auswirkung haben darüber, wie wir Nachrichten wahrnehmen oder auf Bilder und so weiter. Und das wollten wir entsprechend alles akkurat porträtiert haben. Und ansonsten haben wir Recherche aus erster Hand. Wir hatten eben Kontakt mit dem Augenzeugen Jeffrey Mason. Das ist die Figur, gespielt von Tom Margaro, der komplett während diesen 22-Stunden-Marathon der Berichterstattung in dem Kontrollraum war. Wir hatten Kontakt zu einem anderen Zeitzeugen, das war Jimmy Scheffler, der hat als Runner, war einer dieser Runner, die das Filmmaterial an der Polizeiabsperrung vorbeigeschmuggelt haben. Und dann hatten wir Kontakt zu Sean McManus. Und Sean McManus ist der Sohn des Moderatoren Jim McKay, der damals als Teenager in München war.
Sie haben ja schon gesagt, mediengeschichtlich ist das ein transformativer Moment gewesen, diese Live-Übertragung des Terrorakts. Aber wir lernen erst ein Team kennen. Der Film beginnt ja mit dem Tag, das noch gar nicht weiß, was passieren wird. Auch sie erleben eine Transformation. Die Menschen, die Figuren, die wir da kennenlernen. Was sind das denn eigentlich für Journalisten, die da erstmal ihren Job anfangen um 4 Uhr morgens? Sind das ganz normale Sportjournalisten, die eigentlich Lust haben, das nächste Volleyballspiel zu zeigen und den 100-Meter-Lauf?
Ja, ich glaube, das ist absolut entscheidend, auch für die Prämisse unseres Films, dass es eben ganz normale SportjournalistInnen, also damals historisch bedingt auch hauptsächlich Männer, waren, die paar Stunden zuvor noch über ein Schwimmrennen, wie Marc Spitz seine 7. Goldmedaille gewonnen hat, berichtet haben und dann plötzlich diesen Schwenk zur Krisenberichterstattung machen mussten. Und das ist für uns insofern essentiell, weil sie dadurch natürlich eine quasi unerfahren und auch nicht ausgebildet waren, da über so etwas zu berichten und dadurch mit diesem, jetzt sage ich mal, fast schon unschuldigen Blick auf diese wichtigen medienethnischen Fragen, mit denen man konfrontiert wird bei Krisenberichterstattung, selber auch konfrontiert werden.
Da werden aber ganz harte Fragen, wie ich das Gefühl hatte, auch so auf dem Flur entschieden. Zum Beispiel, was passiert, wenn eine Geisel live umgebracht wird? Zeigen wir das oder zeigen wir das nicht? Darüber könnte man ganze Konferenzen abhalten. Aber hier wird das plötzlich auf dem Flur zwischen zwei Zigaretten am Ende entschieden, nicht wahr?
Ja, das ist auch entscheidend. Also das kam auch daher, dass wir den Zeitzeugen Jeffrey Mason gefragt haben, wie haben sie denn diese ganzen Diskussionen geführt und wie wurden diese Entscheidungen getroffen, hat er gesagt, naja, das alles ist immer, die Ereignisse haben sich überschlagen und wir haben immer gegen eine tickende Uhr gearbeitet und wir hatten gar nicht so viel Zeit zu reflektieren und so. Deshalb passieren diese Diskussionen auch im Flur sozusagen Sekunden, bevor man live geht.
Der Film besteht ja vor allem aus Menschen, die auf Monitore schauen. Im ersten Moment vielleicht keine gute Prämisse für einen spannenden Film, aber September 5 ist ja unglaublich spannend. Welche Rolle spielte dahingehend Archivmaterial, Polizeiberichte, Memoiren, die ja quasi das Material bilden, den zweiten Film würde ich es quasi nennen, den ja auch die Leute sehen, die auf Monitore gucken in dem Kontrollraum.
Ja, eine absolut entscheidende Rolle. Ich finde es eine gar nicht so verkehrte Beschreibung des Films. Klar, das klingt langweilig, ist aber alles andere als das. Aber es geht natürlich in dem Film viel um Leute, die auf Monitore schauen. Und entsprechend war es uns wichtig, dass die auch wirklich Bilder sehen. Also dass wir da jetzt nicht irgendwelche grünen Felder haben oder so, wie die wir dann im Nachhinein austauschen digital, sondern wir wollten da Material schon zuspielen. Und wir wollten auch echtes Material zuspielen. Da war es uns wichtig, dass wir da das Originalmaterial, was ABC gesendet hat, lizenzieren konnten. Wir haben gewisse Szenen nachgedreht, die also im Olympischen Dorf passiert sind, manchmal auch aus Pietätsgründen. Wir wollten keine Opfer zeigen, die wirklich ihr Leben verloren haben an dem Tag. Und manchmal war es wichtig für die Erzählung, das anders zu zeigen. Was uns aber klar war, was wir nicht nachstellen wollen und können, ist der Moderator damals von Jim McKay, der für ABC Sports eben dann während diesen 22 Stunden vor der Kamera saß und zu dem Publikum zu Hause gesprochen hat. Das wäre, glaube ich, sehr schwer geworden, das mit einem Schauspieler zu rekreieren, weil der so eine sehr für die Zeit bestimmte Art hat, in das zu sprechen und auch diese Mischung aus Empathie und aber Professionalität diese Fassade versucht aufrechtzuerhalten, aber dann kommt, schimmern doch manchmal die Gefühle durch. Zudem ist es auch gerade in Amerika ein bekanntes Gesicht. Und das wäre dann, ja, der Film wäre ein ganz anderer, wenn das nicht echt wäre. Und zudem ist unser Film auch ein Film über die Leute hinter der Kamera. Und die vor der Kamera, also der zum Publikum spricht, das sollte der echte sein.
Dieser Kontrollraum ist ja selbst eine Art Hauptdarsteller dieses Films, wie er rekonstruiert ist. Der Film hat ja eh was ganz Haptisches, nicht wahr? Also nicht nur die Kostüme der Schauspieler, auch das geraucht wird. Dieser Rauch hängt dann in der Luft. Es ist ja auch ein kleiner, enger Raum. Wie haben Sie da mit Ihrem Produktionsdesigner zusammengearbeitet, um diese 1970er Jahre, die ja sehr analog waren, quasi nochmal so haptisch zu erzeugen? Das steht ja nicht im Museum alles, oder?
Also haptisch ist ein gutes Wort. Genau, das ist ein Wort, was oft viel, wie wir das erzählen wollen. Das ist eben gerade für das Publikum von heute, ne? Also hier jeder hat hat eine Kamera und einen Fernseher in der Hosentasche. Man hat keine Ahnung, interessanterweise, wie das funktioniert in unserem Handy, ne? Aber wir wollten so ein Gefühl geben, wie damals noch die Bilder eben wirklich so teilweise analog entstanden sind und was für ein Prozess die durchlaufen sind, weil auf eine Art ist es auch ein Film über Technologie und eben wie die Technologie, das habe ich ja vorher schon gesagt, wie das die Wahrnehmung auch verändert, über wie wir Nachrichten wahrnehmen. Und das war dann eben wichtig, dass diese Geräte teilweise auch funktionierten. Und Museumsstück ist gar nicht so falsch. Also der Szenenbildner Julian Wagner und sein Team haben einen unglaublichen Aufwand betrieben, diese ganzen Geräte zusammenzufinden für unseren Dreh. Und teilweise waren es Museumsstücke oder sie haben in den Kellern von Fernsehstudios haben sie die alten Geräte gefunden. Dann werden sie überrascht, wie viele passionierte Sammler es gibt von diesen Gerätschaften. Also ich habe selber auch ein Faible für die analoge Welt von damals, aber da gibt es nochmal andere, die das wirklich sammeln. Und so haben wir das alles zusammengetragen. Es gab einen Moment, da bin ich mit dem Julian Wagner durch das Set gelaufen, hat uns gesagt, im Prinzip alles, was es noch gibt an Technologie aus der Zeit, steht jetzt hier in dem Studio. Ein Großteil haben sie sogar wieder funktionstüchtig gemacht. Was nicht einfach war. Teilweise mussten sogar Feuerwehrvertreter da sein, wenn diese Bandmaschinen liefen oder so, weil es da Gefahr gab, dass sie dann anfangen zu brennen, wenn die mal wieder laufen und so weiter.
Das zeigt ja nochmal, wie präzise sie gearbeitet haben. Also wir haben einen Film mit Technikgeschichte, natürlich mit Weltgeschichte. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein sehr präzises psychologisches Drama, weil je weiter diese Entführung, diese Geiselnahme vor sich geht, hat man das Gefühl, dass das auch etwas mit der Psychologie, diesem Druck auf diesen Figuren letztendlich auf sich hat. Nicht wahr? Also alle reagieren auch zunehmend gereizter, das alles strengt sie an. Waren diese Journalisten damals Ihrer Meinung nach überfordert auch mit dieser Situation? Weil irgendwie sind sie sehr professionell und funktionieren. Wir brauchen Bilder von da und schraub mal das Telefon auf, damit wir ihn hören können, der sich da auf dem Balkon versteckt. Oder kam es dann doch schon zu einer Art Überforderung?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, auf eine Art, so wie wir es im Film darstellen, auf der technischen Seite haben sie eine wahnsinnige Leistung erbracht und das auch gut gecovert, wie man sagen würde, fürs Fernsehen. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass es auf der emotionalen Seite oder eben auf dieser medienethnischen Seite auch schon zu Überforderung kam.
Über die Figur von Marianne, die ja quasi die einzige Deutsche in dem Team ist, kommt ja auch noch so die Geschichte mit, wie die Amerikaner auf Deutschland plötzlich blicken. Denn dieser Terrorakt, der zerstört die Idee der friedlichen Spiele, der schönen Spiele in Deutschland, der ersten Spiele nach 36. Kann man sagen, dass die Überforderung des deutschen Staates mit diesem Terrorakt sich dadurch auch nochmal zeigt, weil diese amerikanischen Journalisten zum Teil viel professioneller noch denken als das, was letztendlich die deutsche Polizei mitten vor der Kamera macht, also die Verhandlungen mit den Geiseln. Das wird ja immer kommentiert im ABC Newsroom und wir hören, wie viel besser die amerikanischen Journalisten vorbereitet sind oder schon zumindest weiterdenken, wie man sowas handeln sollte. Das ist also eine Art von doppelter Professionalität, oder?
Das weiß ich jetzt gar nicht so recht, ob ich das so sagen würde. Ich glaube, es war offensichtlich damals, dass die deutsche Polizei überfordert war. Also nicht nur aus amerikanischer Perspektive, sondern generell. Man muss dazu auch sagen, was für ein Präzedenzfall es war. Also es gab eben auch noch keine GSG 9 oder so. Die wurde ja erst Tage darauf als Reaktion auf das Versagen gegründet. Und es gab ja eben zum Beispiel auch einen Grund, warum es keine bewaffnete Polizei innerhalb des Olympischen Dorfs gab, weil man wollte in der ersten Olympiade auf deutschem Boden seit den Spielen von 36, die für faschistische Propaganda missbraucht wurden, wollte man das gegenteilige Image von Deutschland hinaussenden in die Welt, das eines neuen liberalen Deutschlands. Und dieses Bild ist dann auch zerstört worden. Und insofern war es eine generelle Überforderung.
Aber in dem Team, das Sie zeigen, werden diese Konflikte ja stellvertretend an Marianne letztendlich durchexerziert. Ne? Es gibt ja Vorwürfe.
Ja, also die Figur von Marianne, also wir verlassen ja das Studio nie. Entsprechend mussten wir in einer Figur aber auch Deutschland von damals repräsentiert haben. Und das ist auf eine Art Marianne, die sozusagen die Nachkriegsgeneration repräsentiert, die sich von der Vergangenheit loslösen will.
Glauben Sie eigentlich, dass die Themen des Films in einer heutigen Welt mit diesen 24 Stunden Nachrichtenzyklen und den sozialen Medien anders wahrgenommen wird?
Na, ich hoffe, dass es gerade in heutiger Zeit, wo man eben diese rapide sich entwickelnde Medienlandschaft um sich herum hat und was Sie gerade angesprochen haben. 24/7, sag ich mal, Hunger nach Bildern, nach Breaking News und so weiter, dass gerade in dieser Zeit es eben interessant ist, einen Schritt zurück machen und zu gucken, wie eben damals ein bisschen mehr von 50 Jahren zum ersten Mal über so etwas im Live-Fernsehen berichtet wurde.
Es gibt ja immer noch die Debatten, man könnte ja sagen, die Fehler von damals werden zum Teil wiederholt. Bei der Frage, zeigen wir Leichen aus dem Ukraine? Krieg, Nahostkonflikt, das ist ja alles immer die Frage, was kann man zeigen?
Genau, diese Dilemmas, das ist ja das Interessante, dass diese Dilemmatas, obwohl die Technologie sich ganz stark verändert hat, das haben ja auch viele Leute gesagt, die den Film gesehen haben, die heute im Nachrichtenbereich arbeiten, die Fragen, die sind immer noch die genau gleichen, die diskutiert werden. Was können wir senden? Sind die Quellen bestätigt? Und fand ich interessant.
Auch die Frage nach der Wahrheit der Bilder. Heute gibt's ja die Bilderflut, wie Sie selber gesagt haben. Jeder hat ein Handy in der Hosentasche. Jetzt muss man erstmal checken, die Bilder, die wir senden, stimmen die überhaupt, nicht wahr?
Ja, oder man kann sozusagen die Frage nochmal philosophisch weiter zurückführen. Kann man überhaupt ein Bild machen von etwas, ohne es dadurch auch die Wahrheit zu beeinflussen?
Was Sie ja letztendlich in Ihrem Film auch ein bisschen machen. Sie rekonstruieren und haben natürlich auch wahres Material.
Absolut, wir haben wahres Material, aber wir rekonstruieren auch. Und unser Film ist auch nicht der Anspruch, das ist auch kein Dokumentarfilm oder so. Also natürlich haben wir auch gewisse künstlerische Freiheiten genommen. Sie haben es vorher angesprochen, die Verdichtung zum Beispiel. Es ist ja in echt über 22 Stunden passiert. Wir haben einen 90-Minuten-Film. Wir haben die Figur von Marianne Gebhardt, die von Leonie Benisch gespielt wird. Die ist auch eine Akkumulation von verschiedenen Figuren oder Geschichten, von denen wir gehört haben. Also solche Freiheiten nehmen wir uns natürlich. Also wir haben nicht den Anspruch, die absolute Wahrheit zu erzählen, aber wir haben versucht, innerhalb unserer Perspektive uns so authentisch wie möglich zu bewegen.
Wie nehmen Sie jetzt eigentlich den Erfolg dieses Films wahr? Nach der Weltpremiere von Venedig habe ich das Gefühl, dass September 5 jetzt auf die Oscars zurollt. Nehmen Sie das wahr? Freuen Sie sich da?
Also Oscars, wir sind jetzt irgendwie auf ein paar Listen aufgetaucht und es gibt eine Kampagne, aber wir sind noch nicht irgendwie nominiert oder so. Da muss man jetzt, das dauert noch und da muss man auch den Ball flach halten. Ich bin generell, ja, freue ich mich, dass wir sind in einer Nebenreihe in Venedig gestartet und haben jetzt, also Konstantin Film hatte schon immer, den hatten wir schon immer die volle Rückendeckung und jetzt hat Paramount, bringt den auch noch weltweit in Amerika raus und ich freue mich, dass der Film dieses Vertrauen und dass das hat und dass sie an den Film geglaubt wird. Alles weitere, was kommt, das wird man sehen.
Vielleicht reflektiert der Film auch unsere Gegenwart. Ich meine, der Film fällt ja auch zeitlich, jetzt zumindest nicht die Entstehung, aber die Premiere mit der Zeit, wo wir im Nahen Osten wieder einen riesigen Konflikt haben, wo wir wieder uns fragen, welche Bilder über diesen Krieg müssen wir Partei für eine Seite haben. Das wird übrigens auch im Newsroom von ABC diskutiert, einmal an einer Stelle. Wie denken Sie, dass die aktuellen Ereignisse die Wahrnehmung Ihres Films beeinflussen? Spüren Sie da was bei Gesprächen mit Journalisten zum Beispiel oder mit Zuschauern?
Also da muss man natürlich dazu sagen, der Konflikt war ja nie vorbei, leider. Er ist halt auch so tragischerweise wieder eskaliert. Und ich glaube, natürlich wird das auf eine Art einen Einfluss darauf haben, wie der Film wahrgenommen und gesehen wird, also was das heutige Weltgeschehen. Ich glaube aber dennoch, dass unser Film sehr viel mehr ein Film über Medienpolitik anstatt über Politik ist und das ist der Blickwinkel und wir erzählen es aus der Perspektive von dieser TV-Crew an diesem Tag.
Würden Sie denn sagen, dass am Ende auch eine allgemeine Aussage möglich ist über die Verantwortung von Medien in Krisenzeiten?
Also das denke ich schon. Also darum geht es natürlich in unserem Film. Und insofern ist es jetzt natürlich auch ein Spiegel für, wie man heute berichtet und selber Nachrichten wahrnimmt.
Sagt Regisseur Tim Fehlbaum über seinen Spielfilm September 5, der auch für den Golden Globe in der Kategorie Bester Spielfilm nominiert ist. In der Nacht zum Montag erfahren wir, ob es mit einem Preis vielleicht klappt. Und ab Donnerstag können wir alle den Film in den deutschen Kinos sehen. Es soll jetzt um Milliardäre gehen. Milliardäre, die scheinbar sich über alle Regeln der Welt hinwegsetzen. Das ist der Ausgangspunkt des Spielfilms Veni, Vidi, Vici aus Österreich. Der Film zeigt das Ehepaar Amon und Viktoria Meinert, ein Paar, das in einem Leben voller Macht, Gewalt und erschreckender Verantwortungslosigkeit gefangen ist. Hier vielleicht ein Beispiel. Vater Almen, reich, er jagt keine Tiere im Freizeitbereich, sondern Menschen. Und niemand regt das auf.
Mein Vater muss oft ganz schön harte Entscheidungen treffen. Deshalb geht er gerne ins Grüne. Für seine Work-Life-Balance.
So klingt Veni, Vidi, Vici, der neue Film von Julia Niemann und Daniel Hösel. Ich habe die beiden österreichischen Regisseure vor der Sendung getroffen und sie gefragt, warum sie ihrer Satire ein Zitat der neoliberalen Vordenkerin Ayn Rand vorausstellen. Eine Provokation, die den Ton des Films ja irgendwie perfekt trifft. Das Zitat lautet: The point is, who is gonna stop me?
Das Zitat kam eigentlich erst ganz am Schluss. Die Frage bleibt aber natürlich bestehen. Wer stoppt eben die Superreichen? Wer stoppt die Plutokratie? Und das ist eigentlich eine Frage, die wir gleich jetzt an unser Publikum wieder stellen müssen. Und natürlich wir deshalb dann im Endeffekt auch an den Beginn des Films gestellt haben. Und wir haben in unserem Film eben eine Figur, Paula, und sie spricht das Publikum direkt an. Und darum geht's eben bei unserem Film, dass sie sich direkt von unserem Film angesprochen fühlen und sich selbst engagieren.
Es geht ja auch um ihren Vater, um Amon, das ist ein skrupelloser Investor, aber auch irgendwie Familienvater, der ohne Konsequenzen wahllos auf Menschenjagd geht. Wenn das Zitat am Ende kam, kam vielleicht die Idee für diesen Amon am Anfang. Was wäre der Ursprungsimpuls für die Geschichte? Wie habt ihr sie geschrieben?
Ja, es war so, dass wir auf Recherche waren für einen anderen Film, Win-Win. Wir haben einen Privatchat gesucht und waren zu Hause eingeladen als trojanische Pferde sozusagen bei einem Superreichen. Und bei ihm zu Hause wurde gerade für die Jagd vorbereitet. Der Butler ist mit dem Gewehr durch das Atrium marschiert. Und im Augenblick hatte ich die Idee, dass dieser Mann bestimmt mit allem durchkommt.
Gleichzeitig gab es auch andere Inspirationsquellen für die Figur des Amon. Zum Beispiel Nicolas Berggruen, den kennen wahrscheinlich die meisten Deutschen, Karstadt damals für 1 Euro gekauft hat und Karstadt dann pleite gehen hat lassen. Also diese Heilsbringerfigur, dieser Retter auf dem weißen Pferd, dem die Politiker Beifall klatschen und der dann alles geschenkt bekommt und nichts draus macht, das fanden wir irgendwie spannend.
Im Film ist er aber jetzt nicht so das personifizierte Böse, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Es ist ja eher so ein Spiel mit Sympathy for the Devil, dachte ich mir.
Ja, uns war es ganz wichtig, dass die Figur so sympathisch wie möglich rüberkommt. Also wir haben da auch mit unserem Schauspieler Laurenz Rupp stark an der Rolle gearbeitet und haben ihm gesagt, du darfst nicht den Serienmörder spielen, du darfst nicht den Killer spielen, weil das war sein erster Impuls. Uns war wichtig, dass Amon ein Familienvater ist, jemand, der sensibel ist, gut gebildet, sympathisch, witzig und ja, den man irgendwie gar nicht mögen kann.
Der auch aber Regeln brechen kann, wie er möchte und keine Konsequenzen fürchten muss. Ist es deshalb, dass der Film schon hin und wieder auch mit Sportmetaphern operiert? Ich dachte mir, die Idee von Fairness und sich an Regeln halten, auf das man sich einigt, wird ja so schön gespiegelt, weil er sich eben und auch seine Tochter übrigens nicht an Regeln hält. Die Familie insgesamt, müsste man sagen.
Ja, und die größte Sportmetapher ist natürlich sein Hobby. Also für die Work-Life-Balance geht er gerne jagen. Nur jagt er halt eben keine Tiere.
Ja, für Yoga ist er eben nicht geeignet.
Wie haben Sie recherchiert? Ich habe gerade schon gehört, also das Thema Geld spielt auch in anderen Ihrer Filme eine Rolle. Aber wie gelangt man denn jetzt in diese Welt der Superreichen? Ich glaube nicht, dass Sie darauf warten, dass da zwei österreichische Filmemacher kommen und sagen, zeigt uns mal die Villa, den Hubschrauber, das Privatanwesen.
Ja, also die Recherche ist für unsere Arbeit extrem wichtig. Wir beide sind eigentlich Arbeiter in Kinder und haben deshalb wirklich nur über diese Recherche Zugang zu diesem Milieu bekommen. Und Sympathy for the Devil ist da tatsächlich schon mal ein wichtiges Bonmot sozusagen. Denn wir lieben sie sozusagen gewissermaßen zu hassen und kriegen dann auch Zugang und haben es geschafft, Vertrauen aufzubauen. Und das Paradoxe ist ja eben, und auch das ist ein Grund, warum wir unsere Familie so freundlich und liebenswürdig gezeichnet haben, weil wir schon die Erfahrung paradoxerweise gemacht haben, dass sehr viele Superreiche sehr hilfsbereit sind, sehr offen sind und viele eigentlich auch wissen, was sie da tun, nämlich viel besser als 99%, die eben sie da gewähren lassen, das zu tun, was sie tun. Es liegt ja daran, das zu ändern, und das liegt an uns, und deshalb sprechen wir eigentlich das Publikum auch jetzt wieder direkt an.
Wir recherchieren schon seit 10 Jahren im Milieu der Superreichen, und es ist erstaunlich viel leichter, als man vielleicht denkt, in diese Welt hineinzukommen. Also ich glaube, es ist was zutiefst Menschliches, dass man gerne seine eigene Geschichte erzählen will, vor allem, wenn es eine Erfolgsgeschichte ist, und die Superreichen haben nun mal ausschließlich Erfolgsgeschichten zu erzählen, und deswegen sind sie dann auch erstaunlich redebereit, wenn es darum geht, ja, wenn wir da anklopfen und sagen, wir würden uns einfach nur dafür interessieren, wie leben Sie und wie sind Sie da hingekommen, wo Sie jetzt sind, und wie haben Sie das eigentlich alles gemacht? Und so hat es angefangen. Und wenn man dann einen kennt, dann kennt man schnell alle anderen, weil die 1% sind natürlich eine kleine Welt.
Aber was sagt das jetzt Ihnen nach diesen Recherchen über unser Wirtschaftssystem, über die Realität der Superreichen? Was ist das für eine Gesellschaft?
Es ist eine gespaltene Gesellschaft, und es ist sehr traurig. Gerade jetzt wieder waren Wahlen in Österreich, und in Deutschland stehen Wahlen an. Die Frage ist, also warum wählen die Schafe immer den Wolf als ihren Führer? Oder in den USA, wo ein ganzes Kabinett nur noch aus Milliardären besteht, in einer Zeit, in der sich so viele Leute keinen Wohnraum mehr leisten können oder keine kein Krankenhaus. Also für mich ist das paradox und ein verzweifelter Hilferuf, aber trotzdem noch mit dem letzten Korn Humor, der übrig ist.
Wir haben so viel Wut in unserer Gesellschaft, und die Wut richtet sich aber meistens nach unten und nicht nach oben. Und das finden wir einfach zunehmend erstaunlich, wenn man mal die Wut während des Peaks der Flüchtlingskrise, wann war das, 2015, vergleicht mit der Wut nach der Veröffentlichung der Panama Papers. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen. Und wir verstehen einfach nicht, warum die Menschen sich teilweise so vehement gegen Konzepte wie die Vermögenssteuer, die Luxussteuer, die Reichensteuer, die Erbsteuer wehren, obwohl sie selbst eigentlich gar kein Vermögen haben oder gar nichts Großes erben werden. Ich glaube, da liegt auch bei uns sozusagen der amerikanische Traum zugrunde, dass man selbst vom Tellerwäscher vielleicht doch noch irgendwann zum Millionär werden könne. Der Glaube an Leistung und daran, dass man sich ja doch irgendwie von Generation zu Generation weiter nach oben arbeiten kann. Und dann will man ja, wenn man es dann mal geschafft hat, nichts davon abgeben müssen.
Jetzt ist das, glaube ich, ein Impuls, der viele Filmschaffenden zurzeit interessiert. Und das resultiert dann darin, dass wir im Kino sehr viele sogenannte Eat the Rich-Filme sehen, wo sich quasi dieser Hass und diese aufgestaute Wut gegen dieses 1% meist in so purer Gewalt entlädt. Das Interessante an Veni Vidi Vici an ihrem Film ist, würde ich jedenfalls formulieren, dass er den Blick eher auf uns richtet und fragt, warum agiert ihr nicht? Weil so richtig den Stab brechen über der Familie tun sie erzählerisch ja nicht.
Ja, uns war wichtig, dass wir keinen Eat the Rich Film machen. In unserem Film wird nicht den Zuschauern vorgegaukelt, dass man die einfach umbringen könne und dann hätte sich das erledigt. Nein, also unser Film ist ein The Rich Eat You, The Rich Kill You Film. Und da geht man, glaube ich, mit einem ganz anderen Gefühl aus dem Kino.
Ja, wir haben also diesen Genre-Zugang gebrochen. Also wir haben also, bei uns ist das nicht nur pures Entertainment, bei uns soll es eben wehtun. Und wir wollen das Publikum in die Pflicht nehmen.
Jetzt ist der Blick auf die Familie Meinert auch so, dass das sehr passionierte Familienmenschen sind alles. Ja, sie lieben sich gegenseitig, sie haben Geburtstagsfeste. Das sind ja fast schon Bilder einer fast perfekten Familie, wenn da nicht das Problem wäre, dass die Frau nicht schwanger werden kann. Welche Rolle spielte das für Sie, dieses Familienleben auch so zentral auch zu erzählen und auch die Dynamiken zu zeigen?
Ja, die Familie ist das Allerwichtigste, für das hat auch schon in der Aristokratie so einen Stellenwert, und das hat sich auch haben quasi industriellen Familien so übernommen, und auch dass das eigene Genmaterial quasi weitergegeben wird, ja, wobei bei unserer Familie auch Kinder adoptiert werden, um das ein wenig auszuschmücken, sage ich provokant. Ich glaube außerdem, dass diese Legende, dass die Reichen langweilig oben am Upper Deck fein essen und keinen Spaß haben, einfach nicht stimmt. Die traurige Wahrheit ist, die Superreichen haben viel mehr Spaß, weil sie haben viel mehr Möglichkeiten und Perspektiven als die 90% oder 99%, die sich abstrodeln, damit sie irgendwie noch über die Runden kommen. Ich verstehe einfach nicht, wie wir uns das alles gefallen lassen und dann diese Wut eben nicht nach oben oben, sondern nach unten richten.
Uns war es wichtig, dieses Familienleben zu zeigen, um einen Gegenpol zu schaffen zu dem mörderischen Hobby der Meinerts. Weil, so wie wir das beobachtet haben in unseren Recherchen, geht das sehr wohl sehr gut zusammen. Also wenn man jetzt mal wieder zurückgeht zu Nicolas Berggruen, ein wahnsinnig charmanter, witziger, intelligenter Mensch, sehr kunstsinnig, bestimmt ein toller Genosse für ein Dinner. Gleichzeitig aber dadurch, dass er Karstadt hat pleite gehen lassen, haben so viele Menschen ihre Existenzen verloren. Und das ist die Metapher, die wir mit unserem Film zeigen wollen. Diese Menschen bringen andere um ihre Existenzen, aber können trotzdem wahnsinnig warmherzige, nette Menschen sein, mit denen man gerne Zeit verbringt.
Das Regieduo Julia Niemann und Daniel Hösel sprachen mit mir über ihre bitterböse Satire Veni, Vidi, Vici. Der Film läuft ab Donnerstag in unseren Kinos. Kommen wir zu einem Film, der bereits in unseren Kinos seit Donnerstag zu sehen ist, zu Queer von Luca Guadagnino. Und Luca Guadagnino, das ist ein Regiename, der längst für filmische Vielfalt steht. Ob das düstere Remake des Horrorklassikers Suspiria, der bissige Kannibalenfilm Bones and All oder der sommerlich leichte Coming-out-Hit Call Me By Your Name, mit dem ja Timothy Chalamet zum Weltstar wurde. Luca Guadagnino scheint jedes dieser Genres ohne Probleme zu meistern. Seine Filme könnte man fast mit einem Chamäleon vergleichen, ständig im Wandel, immer überraschen, und doch verbindet sie ein unverkennbarer Kern. Was das genau ist und was uns von dem neuen Film zu erwarten ist, Queer, darüber spreche ich jetzt mit Anke Lewicke im Studio. Hallo Anke, auch dir ein frohes neues Jahr.
Ja, ebenso. Gute Filme wünsche ich.
Queer ist die gleichnamige Adaption von William S. Burroughs Novelle aus dem Jahr 1952. Im Zentrum steht das Alter Ego des Beatnik-Generation-Autors selbst, ein drogensüchtiger Literat, der sein homosexuelles Begehren in Mexico City auslebt. Als er dann einen sehr jungen Mann kennenlernt, lernt auch einen jungen Mann kennen, aber Luca Guadagnino lernte diesen Roman als junger Mann kennen, diesen Kurzroman, wenn man ehrlich ist. Mit dem sehr provokativen Titel Queer hat er ihn damals in Palermo gelesen, wie er uns verraten hat.
When I read the book, I was 17 and I was a lonely boy in Palermo, megalomaniac and dreaming of building worlds through cinema. I read this slim book that was titled Diverso, Diverse, with this very evocative name, Burroughs. And I fell into it.
Also Anke, Luca Guadagnino ist diesem Buch förmlich verfallen. Merkt man das dem Film auch an? Fließen diese Gefühle auch in die filmische Form ein?
Ja, würde ich auf alle Fälle sagen. Also so wie Burroughs alter Ego in dem Buch einem jungen Mann verfällt, so verfällt dieser Film auch diesem Begehren in seiner Bebilderung. Also die Gefühle von Burroughs Haupthelden, der heißt ja Lee, die sind wirklich so fiebrig und das geht eben in diese Bilder so ein. Das spielt dann noch in Mexico City Anfang der 50er Jahre, immer schwüle Hitze, und Lees Figur hat dann immer so einen Schweißfilm überall und es ist eben, diese ganze schwüle Luft ist da und er trägt immer so einen weißen Anzug, kann aber seine Fertigkeit nicht überdecken. Und er ist wie viele US-Amerikaner eben damals nach Mexico City, weil dort konnten sie ihr schwules Begehren ausleben. Aber es war natürlich immer ein Tauschhandel. Aber jetzt verliebt sich eben Lee und er weiß nicht, wohin mit seinen Gefühlen. Also nicht mehr Geldschein rüber, Hosenlatz runter, sondern jetzt sitzt er im Kino und weiß nicht, wie kann er diesen jungen Soldaten berühren? Also dann sieht man so eine Wunschvorstellung, wie er so mit der Hand seinen Nacken krault. Das ist ganz schön. Und man sieht ihn während des Films einfach immer nach einem Ausdruck ringen für sein Begehren. Und das Ganze ist als Liebesrausch, würde ich mal sagen, inszeniert.
Dieses Mexico City, in dem der Film ja zwei Drittel lang spielt, ist auch sehr besonders, weil eben nicht in Mexico City gedreht worden ist, sondern dieses Mexico City, das hat Luca Guadagnino, der Regisseur, im berühmtesten römischen Filmstudio Cinecittà errichten lassen. Also eine brutale Künstlichkeit aus der Welt, ja fast schon eines Fellinis, könnte man sagen, oder?
Ja, einmal sieht es ja total gut aus und das macht ja auch Sinn, weil diese US-Amerikaner haben sich da ja eine eigene künstliche Welt erschaffen und die spiegelt sich dann eben da wieder, diese ganzen Straßenzüge, die nachgebaut worden sind, die Neonschilder, selbst der Sternenhimmel funkelt ja künstlich, dadurch hat das auch so was Surreales. Und weil du eben vom Fiebertraum, ne, dieses Fiebrige, das wird ja auch mit so Traumelementen gespielt, also da hast du diesen Tausendfüßler auf dem Bett. Bett. Dann hat ein junger Mann den Tausendfüßler als Halskette. Und ich finde, dass durch diese Stilisierung wird Mexico City auch zu so einem Versuchslabor. Also wo die Gefühle sich auch so von der Handlung loslösen, dann wird der Film auch mehr und mehr zu so einem Liebesdiskurs, ja, und Mexico City zu so einem, ja, abgehobenen Sehnsuchtsort.
Später geht es ja auch um die Suche nach einer bewusstseinserweiterten Droge, wo es noch mehr um das abgefahrene Weggleiten geht in andere Welten. Würdest du denn sagen, Anke, wenn man auf die Filme von Luca Guadagnino guckt, der wirklich die Leute noch ins Kino bringt, das muss man ja sagen, bringen diese Suche nach Sehnsuchtsorten, nach Berührungen, sind das so rote Fäden, die sich durch seine Werke ziehen?
Würde ich auf alle Fälle sagen. Man kann doch schon behaupten, dass er so ein Gefühls- und Begehrensforscher ist, der sich immer in bestimmten Milieus, sozialen Räumen umschaut und dann guckt, wie in diesen sozialen Räumen die Liebesgeschichten ausfallen. Also Call Me By Your Name, Bildungsbürgertum, Amerikaner in Norditalien, alle sprechen fließend drei Sprachen und sonst was. Aber für ein homosexuelles Begehren gibt es doch da keinen Ort. Oder der Vampirfilm eben, das ist ja ein zeitgenössischer Film und eigentlich sind das nur zwei Teenager, ein Roadmovie durch Amerika, Außenseiter, die irgendwie sich eine Heimat eigentlich suchen wollen und diese Heimat aber nicht finden, weil sie nicht dazugehören. Und der ganz tolle Tennisfilm, der ja letztes Jahr so ein Sommerhit war, da kann man doch nur sagen, dass der Tennisplatz eigentlich zum Bett wird. Also das beschreibt dann ja auch Zendayas Figuren, bekannte Tennisspielerin, ganz schön.
Du weißt gar nicht, was Tennis ist?
Na, was denn?
Es ist deine Beziehung.
Hattest du mit Anna Müller heute einen?
Ja, hatte ich tatsächlich. So für 15 Sekunden haben wir richtig Tennis gespielt. Wir haben uns blind verstanden. Und die Zuschauer genauso. Es war, als wären wir verliebt. Oder als würden wir gar nicht existieren.
Ja, dieses gar nicht existieren, dieses woanders sein wollen, das will dann eben auch dieser Lee in Queer. Also es geht, und du hast diese Drogenszene ja schon angesprochen, dann um ein Auflösen des eigenen Körpers, um eine Vereinigung, wo man dann nicht mehr existiert. Aber was passiert dann nach dieser Vereinigung, nach diesem Drogenrausch? Also das verhandelt der Film dann auch. Aber so eine abgefahrene Liebesszene habe ich selten im Kino gesehen.
Lass uns noch zum Ende kurz über Daniel Craig sprechen. Der ehemalige 007-Darsteller spielt diesen Lee, ein offen homosexueller Schriftsteller. Wie macht er das deiner Meinung nach?
Ich finde, er macht das ziemlich gut. Ich meine, trotz der Fertigkeit hat er natürlich noch seinen Sixpack, aber ja, das glaubt man ihm irgendwann. Und er hat ja so diese harten Gesichtszüge, die dann aber immer weicher werden, auch seine Bewegungen. Und ich finde, es gibt eine wirklich sehr tolle Szene, da nimmt er Heroin, er ist ja total alkohol- und drogensüchtig auch. Und dann ist auf einmal die Kamera verharrt auf seinem Gesicht. Da ist eine unheimliche Einsamkeit, Melancholie füllt dann diesen Raum aus. Wie ich überhaupt finde, dass Guadagnino in diesem ganzen Film es einfach schafft, Gefühle, Lust, Freude wirklich ja im schönsten Sinne des Wortes zu versinnbildlichen.
Anke Lewicke über Queer von Luca Guadagnino, zu sehen seit Donnerstag in unseren Kinos. Danke dir. Zeit für einen Blick auf das französische Kino. Zwei Brüder, zwei Welten. Das ist die Ausgangslage des französischen Films Die leisen und die großen Töne. Ein Film über familiäre Bande, über gesellschaftliche Unterschiede und die Kraft der Musik, die am Ende alles verbindet. Die französische Filmkomödie feierte ihre Premiere in Cannes letzten Mai und wurde seitdem in Frankreich zu einem riesigen Publikumsliebling. In knapp zwei Wochen strömten über 1 Million Franzosen ins Kino. Und warum sie das gemacht haben, das erklärt uns jetzt Julia Basquera.
Thibaut ist ein berühmter Dirigent. Er füllt die Konzertsäle der ganzen Welt. Doch weder Ruhm noch Reichtum können ihn vor diesem Schicksalsschlag bewahren.
Halten! Weiter!
Wie aus dem Nichts stürzt Thibaut bei einer Probe zu Boden. Später dann die Diagnose, er hat Leukämie. Auf der Suche nach einem geeigneten Knochenmarkspender erlebt er den nächsten Schock. Seine Mutter gesteht ihm, dass er als Baby adoptiert wurde und dass er einen Bruder hat. Und so findet Thibaut Jimmy.
Ich habe vor zwei Wochen erfahren, dass ich Leukämie habe.
Also hat meine Schwester einen Test gemacht, um zu sehen, ob sie als Spenderin in Frage kommt. Doch leider ist sie nicht kompatibel.
Verdammt.
Und sie ist gar nicht meine Schwester.
Verdammte Scheiße. Dumm gelaufen. Was?
Ja. Aber wie es aussieht, habe ich einen Bruder. Und dieser Bruder sind Sie.
Was redet er da für einen Scheiß?
Jimmy arbeitet in einer Schulküche und spielt in einer kleinen Blaskapelle. Die Liebe zur Musik verbindet die beiden Brüder und so nähern sie sich einander an.
Ich habe dieses Beispiel, diese Ausgangssituation zweier unterschiedlicher Musiker und Menschen gewählt, weil es meiner Meinung nach die soziale Determinierung gut spiegelt, die man auf allen Ebenen der Gesellschaft beobachten kann. Man hätte die gleiche Geschichte auch anders erzählen können. Vielleicht hätte Thibaut ein großer Wissenschaftler sein können, während sein Bruder ein genialer Bastler in seiner Garage ist. Aber mein Wunsch, einen Film zu machen, der von Musik durchdrungen ist, haben mich dazu gebracht, eben genau diese Ausgangssituation zu wählen.
Erklärt Regisseur Emmanuel Courcol.
Hier geht es um eine Geschichte, die im Norden Frankreichs angesiedelt ist. Also habe ich bei den Kulissen darauf geachtet, die Atmosphäre dieser Region einzufangen. Durch die Landschaften, die Farben, die Backsteingebäude und die Menschen, die dort leben. Deswegen habe ich beispielsweise das klassische Orchester und die regionale Blaskapelle völlig unterschiedlich gefilmt. Beim Orchester bin ich in dessen Inneres eingetaucht, habe die ruhige, konzentrierte Atmosphäre in ruhigen Einstellungen eingefangen. Bei der Blaskapelle hingegen hatte ich mehr das Gefühl, eine dynamische, soziale Gruppe zu zeigen. Eine Familie, eine Gemeinschaft von Menschen. Für sie ist die Musik eine Art Heilmittel. Das ist eine ganz andere Dynamik.
Anscheinend ein Erfolgsrezept. Der Film Die Leisen und die großen Töne lockte in Frankreich binnen 2 Wochen über 1 Million Besucherinnen und Besucher in die Kinos. Damit reiht sich Courcols Film nahtlos in die Tradition erfolgreicher französischer Culture-Clash-Komödien ein. Ein Genre, das spätestens seit dem Kassenschlager Ziemlich beste Freunde boomt. Dessen Kultstatus war damals eine Folge einer Fehlkalkulation. Sowohl Verleih als auch Kinobetreiber hatten die Komödie Ziemlich beste Freunde ausschließlich in Arthouse-Kinos programmiert und so eine Verknappung, also einen Ticketmangel ausgelöst, der eine Sogwirkung erzeugte. Alle wollten den Film sehen und mitreden, bis irgendwann auch das letzte Multiplex-Center Ziemlich beste Freunde spielte.
Gut, jetzt bin ich dran. Sie haben Ihre Klassiker gehört, jetzt hören wir meine. Earth, Wind and Fire, darüber haben wir mal geredet. Hören Sie sich das Gemetzel an. Also, schon was anderes, hä?
Es ist was anderes, durchaus.
Von dieser Entwicklung profitiert nun auch der Spielfilm Die Leisen und die großen Töne, der unmittelbar nach seiner Premiere in Cannes auch in zahlreichen französischen Multiplex-Kinos anlief. Zudem funktionieren französische Culture-Clash-Komödien wie die Monsieur Claude-Reihe oder Willkommen bei den Sties nach einem leicht zugänglichen Muster. Die anfängliche Irritation übereinander wird zur Wertschätzung, der Culture-Clash zur Culture-Harmony. Das ideale Heilmittel für die aktuelle Weltlage, die ein Bedürfnis nach Realitätsflucht auslöst, meint jedenfalls Regisseur Emmanuel Courcol.
Ich denke, es ist ein Film, der eine Realität widerspiegelt, aber schlussendlich doch eine Utopie ist, zumindest momentan. Mein Film ist eine Art Wunschvorstellung, dass es irgendwann vielleicht doch wieder möglich sein wird, Begegnungen zwischen unterschiedlichen Menschen aus völlig unterschiedlichen sozialen Milieus zu suchen und zu schätzen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der das Individuum die Oberhand gewonnen hat. Der Starrsinn, die Isolation. Aber wir erkennen zunehmend die Grenzen dieses Systems. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen ein Gefühl der Verbundenheit. Letztendlich erzählt der Film genau das.
Du solltest selbst dirigieren.
Lass das, jetzt fang du nicht auch noch damit an. Ich helfe dir.
Die Leisen und die großen Töne, der große Hit des französischen Kinos, ist derzeit in den deutschen Kinos zu sehen. Zeit für eine weitere Kinoempfehlung und diese könnte kaum intensiver sein. Das Mädchen mit der Nadel, der dänische Oscar-Kandidat von Regisseur Magnus von Horn.
Vi har modtaget deres brev, hvor de anmoder om enkestøtte. Uden deres mands dødsattest kan jeg desværre ikke imødekomme deres anmodning.
Düster, kalt und unheimlich, so zeigt sich die dänische Gesellschaft nach dem Ersten Weltkrieg. Carolines Ehemann ist angeblich im Krieg verschollen. Sie arbeitet hart in einer Fabrik und wird noch dazu vom jungen Besitzer dieser Fabrik schwanger. Eine Ehe zwischen den beiden bleibt aus und Caroline, die sich gegen eine Abtreibung entscheidet, bringt ihr Kind in einer öffentlichen Badeanstalt zur Welt. Und dort begegnet sie Dagmar.
Verden er et frygteligt sted. Men vi bliver nødt til at tro på det, Gerson.
Dagmar ist Dagmar Overby. Vor 100 Jahren war das eine dänische Serienmörderin, die ungewollte Neugeborene tötete, unter dem Vorwand, sie zur Adoption zu vermitteln. Der Spielfilm »Das Mädchen mit der Nadel« erzählt jetzt ihre Geschichte, ist aber mehr als nur eine True-Crime-Story. Regisseur Magnus von Horn erzählte mir im Interview, dass hinter der Person Overby für ihn eine hochambivalente Geschichte steckt über das Dunkle in der Gesellschaft und die Unterdrückung der Frau durch das Patriarchat.
The kind of the complicated reaction that the story of Dagmar Overby brings. That on one hand this extreme evil, this unimaginable thing of killing a baby, and on the other hand this society surrounding her and the times when she existed and what it says about society and the world, the lack of choices, the oppressed women.
Deshalb ist seine Dagmar im Film keine klassische Schurkin, sondern ein Produkt ihrer Zeit. Frauen wie Caroline, hier gespielt von Vic Carmen Sonne, kämpften im damaligen Dänemark unter unmenschlichen Bedingungen ums Überleben und vertrauten einer Gleichgesinnten wie Dagmar.
She was not a woman who, you know, kidnapped babies to kill them. Women came and gave their babies to her and they wanted to believe in this naive or this kind of beautiful idea that there is a lot of great foster parents just waiting for unwanted babies. And that says so much about society in which she lived.
Regisseur Magnus von Horn hat für seinen dritten Spielfilm aber darauf verzichtet, ein klassisches Biopic über Överby zu drehen. Er mischt Fakten und Fiktion. Nicht die Mörderin, sondern Caroline steht im Zentrum seines Films. Eine einfache Frau, die um ein besseres Leben kämpft. Caroline glaubt an Dagmar, bis der Film ihr düsteres Geheimnis offenlegt. Eine Perspektive, die den Film so auch moralisch nachvollziehbar macht. Sagt Horn.
I'm not interested in the biopic of Dagmar Överby. That was what originally was interesting, but then it becomes a question of how to tell that story. And that's a different journey because that starts being the craft. And also, I feel it's a bit morally questionable to make biopics of serial killers. And I want to have a main character who I can relate to. And Caroline is, I feel, in a way, one of us. And it's her story, and at heart, her story is a, you know, good. It's someone who wants to have a better life, who refuses to accept, you know, the cards she has been dealt or the fate she has been born into or something like this. And that's a story I can relate to, and I think most audiences can relate to, like the fight for a better life. And then eventually she meets Dagmar, and her relationship to Dagmar becomes very similar as I think society had with her. First, she believes in the story or the illusion she is selling, and then she slowly starts finding out about the horrible truth that she is hiding.
Nicht nur thematisch, sondern auch visuell ist das Mädchen mit der Nadel ein außergewöhnliches Werk. Gedreht in Polen in intensiven Schwarz- und Weißbildern, inspiriert vom deutschen Expressionismus und Fotografien, die von Horn und sein Team gefunden haben und deren bedrückende Atmosphäre sie reproduzieren wollten, um die damalige dänische Gesellschaft künstlerisch zu reflektieren, wie ein düsteres Märchen.
It's like using all the images that for us represent those times, all those images that come from those times are black and white. So it's also was something we wanted to tap into. It was also a way, you know, to tell a story or to almost tell a fairy tale in a sense that doesn't feel too close to us.
So beleuchtet der Film für von Horn die harten patriarchalen Strukturen der damaligen Zeit. Frauen mussten nicht nur für ihre Rechte kämpfen, sondern oft auch gegen die Gewalt der Männer, sagt von Horn.
Because the society is shaped that way that the women have to be ruthless and fight 10 times harder than the men, and the men don't need to be such fighter and they will still land on their feet. So it's not a decision in that sense. I feel it comes from the way society is shaped. I mean, Carolina is at the worst possible position. She is poor and she's a woman and her husband is gone. So she has to fight the most of them all.
Ein weiteres zentrales Thema des Films wird so Mutterschaft. Der Film zeigt Frauen, die ihre ungewollten Kinder abgeben, ohne das moralisch zu bewerten. Damit bezieht Magnus von Horn auch Stellung zu aktuellen Reproduktionsdebatten und der Frage, wann Mutterschaft zur Pflicht wird und wann nicht.
I don't know if it's about like the rejection of motherhood, but it's the rejection of being a mother at all costs. Because I don't think Carolina rejects the idea of motherhood. She rejects about living life under horrible conditions. And I mean, I can connect that to today. If you're as a woman forced to give birth to a child that will die within days or might not even survive the pregnancy for the sake of, I don't know, the Catholic idea that you will baptize this dead baby and then bury it, then that's crazy. And on those terms, I think, yes, you want to reject motherhood. And there shouldn't be a judgment on that.
Das Mädchen mit der Nadel ist also kein klassisches Historiendrama. Es ist genial gespieltes, hochemotionales Arthouse-Kino, dem der in Polen lebende schwedische Regisseur Magnus von Horn eine tiefe emotionale Wahrhaftigkeit abbringt. Etwas, das ihn mehr interessiert als die reine historische Akkuratesse eines Films wie zum Beispiel Schindlers Liste, sagt der 41-Jährige.
I'm interested in emotional truth because, I mean, I like Schindler's List, the film. I admire it in its accuracy and it in this credible world it builds up. And it's very much based on facts and very precisely built to be true in the sense of historical truth. But for our film, this was not the main point. We wanted, for me in this film, it's important to, the world should feel credible. But what's important about it is an emotional truth. I mean, the facts about Dagmar Överby are sometimes very different from what we have in our film. But the emotional truth around her and what she did, I feel, is very, very true and accurate in our film.
Hvorfor skulle du hjælpe? Hvem skulle ellers gøre det? Hvem skulle ellers gøre det?
Das Mädchen mit der Nadel von Magnus von Horn, ein hypnotisches, düsteres Märchen für Erwachsene, kommt Donnerstag in unsere Kinos. Wenn Sie vielleicht unsere Jahresrückblicke in den letzten zwei Wochen gehört haben, dann wissen Sie ja, dass hinter dem deutschen Film ein sehr durchwachsenes Jahr liegt und die Aussichten darauf, dass 2025 besser werden könnte, die sind sehr gering. Zwar trat am 1. Januar gleich jetzt die Reform des Filmförderungsgesetzes in Kraft, doch von der einst so groß angekündigten Neuerung ist jetzt nur ein kleiner Torso übrig geblieben. Das betrifft eine Branche, die ohnehin sehr tief in der Krise steckt. Produktionsstopps, Sparmaßnahmen und ein böses Erwachen nach dem Boom der Pandemiejahre prägen das Bild des deutschen Films. Christian Berndt hat sich für uns umgehört, welche Hoffnungen die deutsche Filmindustrie trotz allem für das Jahr 2025 hat.
2025 muss das Jahr der Trendwende werden. Wir wollen wieder in Deutschland, aus Deutschland produzieren und verhindern, dass die Produktionen weiter abwandern.
Das wünscht sich der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Produktionsallianz Björn Böning angesichts der massiven Krise der deutschen Filmwirtschaft. Als wichtigen Schritt sieht er das neue Filmförderungsgesetz. Dagegen vermisst der Co-Betreiber des Augsburger Filmkunsttheaters Lilium, Michael Hehl, einen stärkeren Blick für den Arthouse-Film bei der Reform der Filmförderung.
Mein Traum wäre gewesen, gerade in Bezug auf die Indie-Verleihfirmen, dass diese Verleiher für die Herausbringung ihrer Filme noch mehr Unterstützung bekommen. Wenn der Verleih das Geld nicht hat, um den Film zu bewerben und sichtbar zu machen, geht der Film in 90% der Fällen komplett unter.
Seit Michael Hehl mit Daniela Bergauer das Lilium 2019 übernommen hat, ist ihnen mit Social-Media-Kampagnen ein Zuwachs an jungem Publikum gelungen. Für 2025 hat Hehl einen besonderen Wunsch.
Ich wünsche mir, dass wir als Branche mehr anpacken, dass wir versuchen, den Ort und die Filme noch sichtbarer zu machen, dass Verleiher und Kinos noch enger zusammenarbeiten und dass es sich für alle nicht wie Arbeit anfühlt.
Auch der Geschäftsführer des Filmverleihs Piffel Medien, Hans-Christian Böse, wünscht sich eine engere Zusammenarbeit in der Branche. Bei der Reform der Filmförderung hätte er sich einen ganzheitlicheren Ansatz gewünscht, der stärker Verleih und Produktion zusammendenkt.
Die Möglichkeiten für uns, auch riskante Filmherausbringungen zu finanzieren, werden geringer.
kippt ein Konzentrationsprozess auf weniger Filme, die dann angeblich besser laufen sollen, was ich ein bisschen bezweifle, dass das so funktioniert, weil der Produktionsbereich wird weiter gestärkt, ohne dass die Auswertung gestärkt wird.
Auch die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater, Christine Berg, wünscht sich 2025 mehr Zusammenarbeit.
Ich wünsche mir, dass die Branche noch weiter zusammenwächst, als sie nicht sowieso schon zusammengewachsen ist. Das ist ja sehr faszinierend, was die letzten 2 Jahre auch passiert ist, dass viel mehr miteinander nach vorne geschaut worden ist als gegeneinander. Und ich wünsche mir sehr, dass wir das noch mehr verstärken.
Auch die Kinos bekommen erstmal weniger Förderung als erhofft, weil es für 2025 noch keinen Bundeshaushalt gibt. Hier setzt Christine Berg auf die nächste Bundesregierung, mahnt aber zu Realismus.
Die fetten Jahre, was Subventionen angeht oder Fördergelder, die sind vorbei. Die Haushalte sind kleiner. Wir kommen aus einer Pandemie, wo wir hochgradig subventioniert worden sind, damit wir nicht sterben. Uns muss klar sein, wir müssen mit weniger Fördergeldern auskommen. Das ist aber machbar.
Für den deutschen Film, insbesondere den Autoren- und Dokumentarfilm, haben die knappen Kassen massive Konsequenzen, wie Dokumentarfilmerin Ann-Kathrin Händel meint.
Dadurch, dass wir hauptsächlich mit den Sendeanstalten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks arbeiten. Die Streamer sind für uns nicht geeignet, weil das Reinreden viel zu groß ist für die Art Autorenfilme, wie wir sie machen. Also ist das öffentlich-rechtliche Fernsehen für uns ein ganz, ganz toller Partner, aber die haben jetzt im Grunde gar kein Geld mehr.
Für Kinodokumentarfilme, wie sie die mehrfach ausgezeichnete Händel dreht. Für ein neues Filmprojekt Hiddensee steht die Finanzierung aber. Für kleinere, unabhängige Filmproduktionen wird sich, fürchtet sie, das neue Filmförderungsgesetz eher negativ auswirken. Für den deutschen Film erhofft sie sich 2025 trotzdem etwas.
Auf jeden Fall wünsche ich mir, dass der deutsche Film sich darauf besinnt, was der sehr gut kann und wo er herkommt. Was der Stummfilm konnte zum Beispiel. Ja? Eine bestimmte Art Humor, eine bestimmte Art Düsternis, eine bestimmte Art Realität oder auch Skurrilität. Das ist, glaube ich, worum wir kämpfen sollen. Also ich versuche das schon, dass der deutsche Film dann auch sehr deutsch ist, ja, ohne dass es nationalistisch ist. Denn wir wissen ja, wie vielfältig Deutschland ist.
Das sieht auch der Film-, Theater- und Opernregisseur Axel Ranisch so.
Das Tolle ist, dass wir viele schöne verschiedene Perspektiven haben, dass es viele Filmemacher gibt, die ganz unterschiedliche Ausgangssituationen haben und ihre Geschichten nur aus ihrer Perspektive heraus erzählen können. Und das ist ein großer Schatz und das wünsche ich mir. Das ist die Qualität unseres Landes, dass wir so viele verschiedene Sichtweisen auf die Welt haben. Es kann sein, dass die aufregenden Filme nicht genug Publikum kriegen, aber das ist auch wieder eine Frage der Ausstrahlung.
Deshalb wünscht sich Ranisch weniger Angst der öffentlich-rechtlichen Sender vor der Quote und mehr Mut für diverse, weniger durchschnittliche Geschichten. Eines wünscht er sich besonders 2025.
Zuversicht. Ich wünsche mir Zuversicht. Ich hätte gerne, dass die ganzen Stirnrunzler verschwinden und die Leute, die immer so viel Bauchschmerzen haben und dass man mit großer Lust und Zuversicht und auch Selbstwertgefühl und Mut in das deutsche Filmjahr geht und schaut, was wir alles Tolles haben und einfach mutig drauf losproduziert. Wenn wir immer nur Bauchschmerzen haben, dann strahlen wir ja auch aus, dass irgendwas nicht stimmt.
In der Branche scheint es, hat man sich eine Art leidenschaftlichen Zweckoptimismus verordnet. Das ist für den deutschen Film in diesen Zeiten nicht die schlechteste Option.
Das Kino wird in diesem Jahr 130 Jahre. Also mit anderen Worten, so schnell sind wir auch nicht klein zu bekommen.
Und mit diesen Stimmen der deutschen Filmbranche geht Vollbild für diesen Samstag zu Ende. Mehr Kino im Radio gibt es dann in einer Woche wieder. Viel Freude im Kino, auch im neuen Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.